Gespenster Podcast. Eine Psycho-Thriller-Serie über schwierige Gefühle.
Von Astrid Kaminski und Seda Nibolu. Folge 6. Unsicherheit.
Ich mag eigentlich keine Kriegsmetaphern, aber mir scheint, dass es mehr als eine Metapher ist, wenn der Philosoph Dorian Astor nahelegt, dass wir uns zurzeit in einem Krieg der Meinungen befinden. Dabei sind Meinungen, wie er sie versteht, eigentlich nur dazu da, um überwunden zu werden oder zumindest um in einen Prozess mit uns selbst und mit der uns umgebenden Welt zu kommen. Um nicht in einen Kampf zu ziehen, sondern um uns in Verständnis und Präzision zu üben, braucht es vor allem eines: Unsicherheit. Nicht die pathologische Form, die uns jegliches Handeln erschwert, sondern eine Unsicherheit, die geübt werden kann. Eine Übung, bei der jedoch vielleicht zaudernde Menschen jenen überlegen sein mögen, die am Ende des Tages nie auf die Idee kommen würden, sich zu fragen, ob sie irgendetwas falsch gemacht haben könnten. Dieser Podcast ist im Gespräch mit dem in Südfrankreich auf dem Land lebenden Dorian Astor eine nachdenkliche Hommage an die Unsicherheit. Dorian Astor, in der Einleitung zu Ihrem Buch La Passion de l'Incertitude, die Leidenschaft der Unsicherheit, beschreiben Sie, dass Sie als Kind rechthaberisch gewesen seien. So lange, bis Ihre Tante eine Wette in Bezug auf einen spezifischen Fall des Rechthabens mit Ihnen abschloss. Sie haben verloren. Der Wetteinsatz war Ihr Taschengeld. Diese Szene scheint Ihre Leidenschaft für die Unsicherheit beflügelt zu haben. Gleichzeitig liegt sie lange zurück, fast 40 Jahre wahrscheinlich. Gab es also noch einen anderen konkreten Anstoß, um letztendlich nun über die Unsicherheit zu schreiben?
Es gibt natürlich persönliche Erfahrungen, dann philosophische Erfahrungen und dann auch soziale Netzerfahrungen, Facebook oder was weiß ich, wo, und auch Fernsehen. Also es sind viele, viele Bereiche, Felder, wo mir eigentlich die Überzeugung, Recht zu haben, wirklich zu einem Horror geworden ist. Auch unter Philosophen, auch unter Intellektuellen oder vor allem unter Intellektuellen gibt es immer diese Neigung, dieser Trieb, Recht haben zu wollen. Und eigentlich, ich hatte auch geschrieben in einem Kollektivbuch über Postkritik, das will ich nicht jetzt entwickeln, aber der wichtige Punkt war, wenn etwas ist schiefgelaufen mit der Kritik, mit dem kritischen Geist, indem wir immer wieder kritisch sind und dabei immer die Überzeugung haben, dass wir Recht haben. Und eigentlich ist die kritische Diskussion, die intellektuelle, philosophische, politische Diskussion, private Diskussionen zu einem Streit, zu einem Kampf, zu einem blutigen Kampf geworden, wo jeder Recht haben will. Natürlich gibt es eine lange Tradition der Philosophie, verbunden mit der Kritik der Meinungen, zum Beispiel schon bei Sokrates. Es geht darum, die verschiedenen unständige Meinungen, persönliche Meinungen zu überwinden, indem man ein Wissen aufbaut. Aber sobald man sagt, ein Wissen aufbauen, drückt man etwas aus, was mit dem Prozess zu tun hat, aufbauen. Aufbauen, ein Wissen oder sogar eine Meinung, eine Proposition, eine Idee, einen Wunsch aufzubauen, braucht Zeit. Und natürlich viel Vorsicht. Also Vorsicht ist Prudence auf Französisch. Vorsicht ist für mich ein sehr wichtiges Wort. Und eigentlich diese Gewalt im Streit der Meinungen hat mich also wirklich krank gemacht. Und ich habe lange über den Philosophen Nietzsche gearbeitet, von dem man immer sagt, oh, er widerspricht sich die ganze Zeit. Er sagt A und das Gegenteil von A. Und ich wurde manchmal sehr, sehr heftig angesprochen. Aber dein Nietzsche, der hat nicht recht. Dein Nietzsche auf diesem Punkt, das ist falsch. Ich bin damit nicht einverstanden. Und ich war in der sehr unbequemen Position, dass ich einen Philosophen, also in diesem Fall Nietzsche, verteidigen musste gegen Leute, die mit ihm nicht einverstanden waren. Das ist nicht Philosophie. Also das ist eine lange Antwort, aber Nietzsche hat immer betont, dass die Nuance das Wichtigste war und dass der Perspektivenwechsel sehr wichtig war. Also ein Objekt, eine Frage, ein Problem von allen Seiten zu betrachten. Und je nach der Standpunkt der Betrachtung kann man etwas behaupten, aber behaupten ist schon ein zu starkes Wort, etwas interpretieren und dann wieder die Perspektive wechseln und dann anders interpretieren. Und das hat mit sich widersprechen nicht zu tun. Und Nietzsche, das ist sehr interessant, manchmal in seinem Werk kritisiert er die Skeptiker, die antiken Skeptiker oder die modernen, und sagt, ach, die sind schwach, sie wollen nichts entscheiden. Ja? Weder ja noch nein, weder das noch dies. Der Wille zur Macht, also dieser berühmte Begriff bei Nietzsche, der Wille zur Macht benötigt uns, Stellung zu nehmen und das zu behaupten. Behauptung ist natürlich bei Nietzsche wichtig. Aber in anderen Stellen, Seiten, schreibt er, die Skeptiker sind die einzigen großen Geister. Die Skeptiker sind die echten Philosophen. Und was meint er damit? Er meint, dass solange man an einer definitiven Wahrheit glaubt und solange man denkt, man besitzt die Wahrheit, dann drückt man nur einen persönlichen, unterbewussten Trieb aus, aber keine einzige Wahrheit. Und ich wollte ursprünglich diese zwei Facetten von Nietzsches Meinung über Skeptizismus interpretieren. Skeptiker sind schwach, Skeptiker sind große Geister. Also unter welchen Bedingungen kann man unter beiden unterscheiden? Und ich wollte eigentlich als erstes Projekt, wie sagen wir das, ein Lob, eine Verteidigung des Skeptizismus schreiben. Und dann habe ich noch was gemerkt. Es gibt natürlich die Leute, die ihre Meinung mit Gewalt behaupten. Und andere Leute, die ziemlich schwach, möchte ich sagen, sagen, oh ja, man kann nicht wissen, man kann nicht entscheiden. Ja, jeder hat Recht oder keiner hat Recht. Ja, Geschmack und Meinungen darf man nicht diskutieren und so weiter und so weiter. Und ich habe noch eine dritte Gruppe Menschen kennengelernt, intellektuelle Philosophen, die eigentlich einen fröhlichen Skeptizismus verteidigen und sagen, ja, wie Montaigne, wie Nietzsche, einfach in der Unsicherheit leben, das ist schön, sich überraschen lassen, akzeptieren, keine Antwort zu bekommen, keine definitive Antwort zu haben. Also so ein bisschen schweben in der Welt, und das geht nicht, natürlich. Man muss sehr sicher sein in seinem Umfeld, um das behaupten zu können. Leute brauchen Sicherheiten. Und die Unsicherheit kann zu schweren Pathologien führen, schwere Angst, Panik, Wahnsinn bringen. Wir brauchen Sicherheit. Also das war diese schwierige Balance zwischen Unsicherheit, intellektuell Unsicherheit zu akzeptieren als Prozess des Wissens, als philosophischer Prozess selbst, und trotzdem nicht einfach mit rosa Brillen zu behaupten, oh, unsicher zu sein ist super.
Hat die Covid-19-Pandemie uns gelehrt, besser mit Unsicherheit umzugehen? Was haben Sie beobachtet?
Was am interessantesten ist, in der Pandemie und in den Medien ist vielleicht Folgendes. Zum ersten Mal haben wir den ganzen Tag in den Medien Wissenschaftler gehört und gesehen, die versucht haben zu erklären, was Wissenschaft und Forschung ist. Und die manchen, die Besten, haben sehr daran gelitten, dass entweder Politiker noch Journalisten, Medien und vielleicht Publikum eine Minute Zeit hatten, um das verstehen zu wollen, was die wissenschaftliche Zeitlichkeit bedeutet, dass die Wissenschaft, die Forschung Zeit braucht. Und jedes Mal, wenn ein Wissenschaftler im Fernsehen gesagt hat, das wissen wir noch nicht. Oh, dann meinen Sie, dass wir keine Impfung finden werden, ja, damals. Ja, vielleicht, wir wissen nicht wann. Oh, das heißt, es gibt keine Hoffnung, dass wir eine Impfung finden. Die Journalisten wollten nicht hören. Sie haben total überhört, was ihnen gesagt wurde. Wir wissen noch nicht. Und natürlich die Medien per Definition kurze, schlagartige Antworten brauchen. Das ist mir wirklich aufgefallen.
Das klingt jetzt nicht ganz unbekannt wie eine Verteidigung der Wissenschaft vor den Medien. Ich könnte Beispiele anführen, wo die Medien auch versucht haben, anders zu agieren. Aber ich frage von der anderen Richtung. Gibt es vielleicht auch ein Problem in den Wissenschaften? Es ist ja durchaus aufgefallen, dass in den Medien immer dieselben WissenschaftlerInnen präsent waren, dass also die Wissenschaft selbst dieses Geschehen immer wieder dieselben Standpunkte, nicht nur wissenschaftliche Forschungsergebnisse, sondern auch Meinungen zu vertreten, die vielleicht nicht die Pluralität der Forschungsbemühungen repräsentieren, nicht genügend korrigiert hat.
Ja, Sie haben da vollkommen recht. Natürlich, sobald ein Wissenschaftler akzeptiert, in den Medien zu gehen, spielt er wie jeder ein gefährliches Spiel. Wir haben, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber wir haben in französischen Fernsehen große, prominente Superstars-Wissenschaftler, die natürlich ein riesiges Ego hatten und die natürlich Recht haben wollten, ja. Und wo sie recht haben, es gibt da eine Mitverantwortlichkeit oder eine Mitschuld von Medien und Wissenschaftlern, solange, wie sie sagen, man denkt, dass man glaubt, dass ein Wissenschaftler eine Meinung hat. Eigentlich deswegen ist mir das wissenschaftliche Modell wichtig, weil große Philosophen und Soziologen in Frankreich wie Bruno Latour, der auch in Deutschland berühmt ist, hat daran viel gearbeitet. Und vor ihm natürlich Michel Foucault über die, auf Französisch würde ich sagen, Processus de Certification, Zertifikationsprozesse, wie man etwas sicherstellt. Ja? Und natürlich, man weiß, dass in der Wissenschaft es lange Prozesse gibt und wenn man grob zusammenfasst, gibt es zuerst eine verrückte Intuition, vielleicht von einem Genie oder von einer Gruppe. Und dann muss man natürlich diese Intuition in Probe stellen und ein Experiment machen, viele Resultate bekommen. Dann gibt es Kontroversen, das gibt langsam einen Konsens, dann gibt es eine Institutionalisierung. Jeder Wissenschaftler, jeder Forscher weiß, dass eine Wahrheit oder ein Resultat eingeschränkt bestimmt ist von einem bestimmten Rahmen, methodologischen, politischen Rahmen. Und solange eine Wahrheit akzeptiert ist und vor allem effizient ist, dann ist es okay. Dann kann man sagen, das ist eine Wahrheit. Bis zum nächsten wieder in Fragestellung. Egal, ob individuell oder persönlich ein Wissenschaftler von etwas oder etwas anderes überzeugt ist, ein Resultat muss durch diese Probestellungen gehen und es gibt Wahrheiten, die einfach verschwinden. das, also in der Geschichte der Wissenschaft ist es sehr üblich. Wir sprachen über Meinungen. Jede Meinung sollte so aufgebaut werden. Ja, das ist, was man eigentlich den kritischen Geist nennt. Man hat vielleicht einen Glauben, eine Intuition, einen Wunsch. Oft sind Meinungen einfach noch Wünsche. Man hat eine Intuition. Das will man verteidigen, aber das muss durch die Erfahrung auf die Probe gestellt werden. Man muss pragmatisch sein. Wie lange kann ich meine Meinung verteidigen? Wie lange überlebt meine Meinung? Und kann ich in mir selbst mehrere Meinungen zusammentanzen lassen, damit, wie wir am Anfang sagten, ich die Perspektiven wechseln kann, damit spielen. Ein Gläubiger, ein Mensch, der an Gott glaubt. Was wäre, es gibt solche Menschen. Vielleicht stellt man sich die Frage manchmal, vielleicht 10 Minuten. Was wäre oder wie wäre es, wenn ich plötzlich an Gott nicht glauben würde? Und diesen Zweifel haben die besten Gläubigen. Ich bin ein Atheist, also ich bin sehr ruhig mit dem Thema. Aber die besten gläubigen Menschen sind die diese Frage stellen. Ja. Was wäre eine Welt ohne Gott zum Beispiel? Das ist das Gegenteil vom Fanatismus. Aber das ist sogar das Gegenteil von Überzeugung. Und Meinung, das versuche ich in meinem Buch zu entwickeln, eine Meinung hat etwas mit dem Instinktiven zu tun. Man braucht etwas zu meinen, zu denken, zu glauben. Wir sagen immer, ich denke das, ich meine das. Wir sollten sagen, um ehrlich zu sein, ich brauche das. Ich brauche zu glauben, dass Gott existiert. Ich brauche zu denken, dass die Impfung die List ist von einem Weltkomplott und so weiter. Ja? Man braucht etwas. Das ist ein Trieb. Und Recht haben wollen, sicher sein zu wollen, eine starke Meinung haben zu wollen, ist etwas, ja, wirklich instinktiv. Und natürlich muss man mit unseren eigenen Instinkten umgehen können. Aber eine Meinung, ich denke das, ich glaube das, ich will das, das ist immer unmittelbar, das ist sofort. Ich lese den Titel eines Artikels, ich habe schon meine Meinung. Mit einem Gesprächspartner, er fängt einen Satz an, ich weiß schon besser. Und diese Zeit, das Mittelbare, etwas, was innerlich mediatisiert ist, eine innere Distanz mit uns selber, was ich kritischen Geist nenne, das ist natürlich selten und schwierig. Manchmal hat man keine Zeit. Ein Forscher in einem Laboratorium hat Zeit. Und sie haben schnell gemacht für die Impfung zum Beispiel. Aber natürlich ein Arzt in der Notaufnahme hat keine Zeit. Er muss sofort überlegen. Aber dafür, die Professionellen handeln immer halb instinktiv, halb durch und dank Rahmen, institutionalisierten Rahmen, die diese und jede Prozedur genehmigt haben, bestätigt haben. Wir sind nicht alleine. Ja. Und Wahrheit ist eine Institution. Wahrheit ist nicht innerlich im Herzen. Das ist nicht wahr, dass man eine innere Wahrheit hat. Wie der Glaube, wie der religiöse Glaube. Man hat, es wäre ein ganz anderes Thema, aber man wird immer wieder in Frankreich vor allem Probleme haben mit der Laizität. Solange man denken wird, dass der religiöse Glaube etwas Privates ist. Glaube, Religion, Meinung haben nichts Privates. Das ist kulturell, institutionell, zivilisatorisch. Ich will nicht, wie man das sagen soll. Es ist schon kollektiv.
Sie sagen, Wahrheiten zersplittern, Wahrheiten sind gerahmt durch bestimmte Faktoren. Andererseits schreiben Sie, es sei wohl ein Wille zur Wahrheit gewesen, der Sie Ihre Unsicherheiten multiplizieren ließ. Ich denke, vielleicht können wir uns dieser Aussage nähern, wenn Sie ein wenig von Ihrer Geschichte mit dem Perspektivismus erzählen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja eine philosophische Strömung, die davon ausgeht, dass es kein absolutes Bewusstsein gibt. Wenn es aber kein absolutes Bewusstsein gibt, dann gibt es ja auch keine Wahrheit wahrscheinlich. Wenn man dann aber andererseits sagen würde, die Wahrheit ist, dass es unendlich viele Perspektiven gibt, dann wäre das wiederum eine Art absolutes Bewusstsein, nämlich das, dass es unendlich viele Perspektiven gibt. Also wie ist das mit der Wahrheit?
Aha. Schwierige, riesige Frage. Aus verschiedenen Gründen. Zuerst, das war die Frage von Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Das war die beste Reaktion auf die beste Frage an Jesu eigentlich. Was ist Wahrheit? Ich werde natürlich keine Antwort und keine definitive Antwort geben. Und aus einem anderen Grund, natürlich der Begriff Perspektivismus, das natürlich mit Philosophiegeschichte zu tun hat, ist kompliziert in einer kurzen Zeit zu erklären. Es gibt natürlich verschiedene. Ich habe über Perspektivismus bei Leibniz, bei Nietzsche, bei Whitehead, bei Deleuze, bei anderen studiert. Natürlich jeder Perspektivismus ist anders. Aber was ich sagen könnte, ist Folgendes. Sie sprechen von Absolutum. Eigentlich gibt es immer fast immer im Begriff Wahrheit die Idee eines Absolutums, einen Absoluten. Es gibt irgendwo für die Ewigkeit eine Wahrheit oder mehrere Wahrheiten. Und es wäre unsere Aufgabe als Menschen, diese Wahrheit zu entdecken, zu enthüllen, zu verstehen, zu erobern oder was weiß ich. Das war schon so bei Plato. Es gibt die Ideen, die absolut sind, absolut rational sind und langsam durch den dialektischen Weg kann man aufbauen. Es geht immer wieder um Prozess, langsam Wahrheiten erreichen. Ich glaube, dass zu denken, wenn man denkt, dass Wahrheit existiert außer dem Standpunkt, der sie erreicht, das finde ich eine Illusion. Wahrheit, sogar bei Plato, der ein Realist war oder ein Idealist, damals war es das Gleiche, sogar bei Plato gibt es einen Weg. Diesen Weg, diesen Drang zur Wahrheit, nennt Plato Eros, die Begierde, die Liebe. Sie haben das, denke ich, das Schlagwort benutzt, der Wille zur Wahrheit. Natürlich ist dieser Begriff bei Nietzsche sehr präsent, bei Michel Foucault auch, bei anderen. Nietzsche pflegte zu sagen, man fragt sich immer, was ist Wahrheit? Und man fragt sich nie, warum will man Wahrheit anstatt Lüge zum Beispiel, anstatt Illusion? Das Lustige ist, dass wir praktisch sehr oft die Illusion oder die Lüge vorlieben über die Wahrheit. Wir wollen getäuscht werden. Wir wollen unsere Illusionen nicht zerstört sehen. Aber es gibt, und das ist ein unglaublicher Trieb, Instinkt, wir streben nach der Wahrheit. Und wenn wir nach etwas streben, finden wir einen Weg. Dieser Weg ist ein bisschen banal, was ich jetzt sage, aber der Weg ist die Wahrheit. Wahrheit muss konstruiert werden. Sogar wenn es eine absolute Wahrheit gäbe, warum hat man sie nicht sofort, unmittelbar? Warum kommt man nicht auf die Welt und plötzlich die Wahrheit nicht bekommt? Wir suchen die Wahrheit. Also in der Wahrheit selbst, wenn es ein Absolutes gibt, gibt es prinzipiell dieser Mangel, diese Suche, dieses Streben nach ihr. Und eigentlich, was man dadurch versteht, ist, dass Wahrheit, wenn es welche gibt, nötigerweise prozessuell ist, ein Prozess ist. Ich wäre dann alles nur kein Relativist, sondern mehr ein Konstruktivist. Wir wissen seit Kant in der Philosophie, wir wissen seit Jahrhunderten, seit langem bei den Wissenschaftlern, dass man darf nichts behaupten, bevor man die Bedingungen des Wissens definiert hat. Das ist, was man bei Kant Kritizismus nennt. Kritik ist genau das Bewusstsein, dass jede Behauptung, jede Wahrheit, jedes Wissen erst möglich ist im Rahmen eines Konstrukts, der menschliche Geist aufbauen muss. Wir haben keine Ahnung, in welchem Rahmen ein tierisches Wissen möglich ist. Aber wenn man ein wildes Tier beobachtet im Wald, dieses Tier hat ein Wissen. Er kennt seine Umwelt besser als wir unsere. Seine Instinkte, seine Beobachtungsfähigkeiten, seine Sinne, Gehör, Geruch und so weiter. Die Tiere, sogar die Pflanzen, jedes Lebewesen hat ein Wissen und eigentlich ein sehr starkes Wissen, weil sie weniger zweifeln vielleicht. Das heißt, warum würden wir Menschen Zugang hätten zu einer absoluten Wahrheit, die Tiere nicht erreichen würden? Also wir haben nur eine Welt. Und man sollte sich die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen, also unorthodoxe Frage, was wäre der Unterschied zwischen Wahrheit, Wirklichkeit und Welt? Ich wäre ein Empirist. Ich wäre ein Verteidiger des Empirismus. Es gibt nichts zu behaupten, nichts zu glauben, das jenseits der Erfahrung behaupten würde. Man darf nicht. Das wäre mein Gebot, wenn ich Gebote aussprechen müsste. Die Frage ist natürlich, was ist Erfahrung? Was ist Welterfahrung? Was ist die Erfahrung eines Lebewesens? Perspektivismus stellt diese Frage, unter welchen Bedingungen jede Lebewesen, vielleicht jedes Wesen, das existiert oder existieren könnte, unter welchen Bedingungen jedes Wesen eine Perspektive, einen Standpunkt haben kann. Und natürlich könnte man sagen, also die Totalität, die Summe von allen Standpunkten, das würde die Wahrheit ergeben. Das meine ich nicht, das ist keine Mathematik. Bei Leibniz wäre es vielleicht so, aber das ist eine offene Totalität. Es ist vielleicht etwas Unendliches. Ich meine nur, man dürfte oder man kann am Begriff Wahrheit arbeiten, nur wenn man sich die Frage stellt, was ist die Erfahrung von irgendwelchem möglichen Wesen? Jedes Wesen, sogar die Fliege, hat einen Standpunkt und hat ein Wissen. Und das ist kein Relativismus. Warum? Weil wir leben theoretisch in derselben Welt wie die Fliege. Jedes Wesen ist, nicht nur hat, sondern ist ein Standpunkt. Ein Punkt in der unendlichen Welt und einen Standpunkt. Das heißt, jedes Atom hat eine Perspektive. Und ohne die Rücksicht auf die theoretisch unendlich viele Standpunkten dürfte man nicht von Wahrheit sprechen.
Sie haben gefragt, wie spürt man Erfahrung? Wie spürt man, was die eigene Erfahrung ist? Wie spürt man, wie man sich zur eigenen Erfahrung verhält? Ich würde an dieser Stelle gerne über das Sprechen sprechen. Sprache ist ja bereits eine Interpretation, eine mögliche Ausdrucksform von Erfahrung. Mein eigenes Sprechen ist eine permanente Suche nach Wahrheit oder zumindest eine Art Konkordanz. Ständig versuche ich, mich zu revidieren, genauer zu werden, und es gibt sogar Situationen, in denen ich oft aus Unsicherheit gar nicht genau bestimmen kann, was für eine Sprache aus mir herauskommt. Ich merke dann, es stimmt eigentlich nicht, was ich gesagt habe, oder die Perspektive, die ich dazu eingenommen habe, stimmt für mich nicht. Oder ich komme einfach nicht an die Schicht der Worte, die mich näher hinbringen zu dem Gefühl, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Also bin ich in einem permanenten Kampf mit der Sprache, manchmal auf einer wilden Schifffahrt, manchmal auch im Schiffbruch begriffen. Und die Sprache soll mich eigentlich irgendwo hinbringen, aber ich komme nie an. Vielmehr versuche ich zu navigieren und ständig wieder neu mich auszurichten. Welche Rolle spielt Sprache für Sie in Bezug auf die Unsicherheit und die Wahrheitssuche?
Was Sie beschreiben, finde ich sehr schön und eigentlich absolut philosophisch. Wir kämpfen mit der Sprache und ich liebe die Leute, die ihre Wörter suchen, die ihre Sätze nicht zu Ende bringen können. Ich komme vielleicht nochmal auf meine Erfahrung als Lehrer zurück, weil die Rede vor Studenten ist anders. Ich möchte darauf nochmal kommen. Aber natürlich, das hat mit dem, was wir am Anfang sagten, etwas zu tun, die Gewalt. Viele Leute, wir vielleicht alle, eine Neigung haben, mit der Sprache gewalttätig zu werden. Wir geben Befehle, wir schreien, wir erniedrigen. Wie sagt man das? Wir kommen ins Wort, also wir unterbrechen die anderen. Wir haben sehr selten Gesprächspartner. Wir haben Gesprächskämpfer oft. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir immer mit der Sprache kämpfen und nicht die Sprache als Waffe benutzen. Die Sprache ist eine Waffe. Und da spielt auch die Soziologie eine Rolle spielen. Als sogenannter Intellektueller oder damals Lehrer oder als Mensch, der die Chance hat, in der Öffentlichkeit zu sprechen, ist es fast mein Beruf, eine Sprache zu haben, die effizient ist, die definitiv, überzeugend, klar, pädagogisch klingt. Und ich erfahre das Gegenteil. Und in der Privatsphäre als Kind, Sie sprachen am Anfang von dieser Kindesgeschichte von mir in diesem Buch. Ich habe immer noch die Neigung, wenn ich etwas sage, meine Macht zu spüren. So ist es. Ich erkläre dir. Du hast nichts verstanden. Ich erkläre dir, wie das ist. Ja? Und das macht jeder. Das mache ich auch sehr gerne. Und das hasse ich. Nietzsche, nochmal zurück auf ihn. Nietzsche hat eine sehr interessante Sprachkritik gebracht. Er hat gesagt, das erkläre ich sehr vereinfacht jetzt, aber er hat gesagt, am Anfang waren die Wörter alle Metaphern. Wir waren alle Dichter. Wir haben die Sonne gesehen und wir haben die Sonne genannt, einen Namen gegeben. Also Wörter waren Bilder. Sonne, das hat geklungen. Und das war eine komische Metapher für etwas, was im Himmel glänzt. Und dann der Mund und dann der Mensch, dann du, dann ich. Wörter waren Bilder. Wenn das Modell von der Sprache Poesie ist, dann versteht man, dass die Sprache etwas schildern, beschreiben, ausdrücken will, was sonst nicht beschreibbar, nicht schilderbar, nicht zu ausdrücken ist. Das heißt, etwas Mehrdeutiges, Vieldeutiges, etwas, das eine Erfahrung oder eine Empfindung, also wir erfahren Empfindungen und wir empfinden Erfahrungen. Wir erfahren, empfinden etwas, was wir ausdrücken wollen. Und dann wegen Kommunikation, wegen Gesellschaft, wegen Ehrgeiz, was weiß ich, werden die Wörter trocken, dürr, sie verstarrt, wie sagt man das, ja, die rigide.
Versteinern.
Ja, genau, genau. Und das, diese Versteinerung von den Wörtern nennt man Begriffe. Ich als Liebhaber, ich als Freund, ich als Mensch und ich als Begriff, bei Cartesius, bei Descartes zum Beispiel, das sind sehr verschiedene Sachen. Wenn ich sage, ich bin das und das. Ich ist ein Begriff bei allen Philosophen, auch bei Freud, bei Descartes, bei allen. Subjektivität. Was ist ein Subjekt? Was ist das Ich, das Ego? Ich bin, sein, das Sein. Ich sage, ich bin. Das ist sehr anders als das Sein an sich bei Hegel oder Heidegger. Und Nietzsche sagte, wir glauben noch an Gott, weil wir an die Grammatik glauben. Wenn wir sagen ich, denken wir, es gibt etwas wie ein Ich. Wenn wir sagen ich bin, glauben wir, dass etwas wie ein Sein gibt. Aber die Sachen, die Welt, die Erfahrungen, die Empfindungen, das ganze Werden, der ganze Strom vom Werden, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, das lässt sich nicht in versteinerten Wörter fangen. Wörter können Gefängnisse werden. Das Einzige, was wir machen können, ist diese, ich meine, Buch sagte, multiplizieren, vermehren, mehr Deutlichkeit, Vieldeutigkeit, das ist kein Mangel. Aber es gibt kein Wort, das eindeutig ist. Ja? Und diese Mehr- und Vieldeutigkeit, das ist genau das Gleiche, wie ich vorher versuchte zu erzählen mit den unendlichen Standpunkten. Jedes Wort, auch in unserem Rücken, in unserem Unterbewussten, jedes Wort hat unendlich viele Perspektiven. Und das klingt vielleicht ein bisschen unklar, aber liest man ein Gedicht, liest man Literatur, liest man jede Literatur, versteht man instinktiv und sofort, was Mehrdeutigkeit ist. Und wir sind äquivok, mehrdeutig, ja? Uneindeutig, wenn ich hier auf das Wort besteht. Aber wir müssen unbedingt mit dieser Vielheit, Vielfalt leben und umgehen müssen.
Haben Sie denn eine Idee, wann wir anthropologisch gesehen versteinert sind? Das muss ja vor sehr langer Zeit stattgefunden haben, weil die Tendenz, uns an Sicherheiten zu halten oder sogenannte Sicherheiten auch mit dem Schwert zu verteidigen, ist ja nicht neu. Das ist ja keine Gegenwartstendenz. Und auf der anderen Seite war Unsicherheit auch in der Philosophie, auch wie Sie gesagt haben, schon immer eine wesentliche Komponente. Also ich weiß, dass ich nichts weiß oder die einzige Sicherheit ist der Zweifel, Sokrates oder Descartes. Haben Sie eine Idee dazu, wie eigentlich diese Versteinerung eingetreten ist, warum wir uns so an der Sicherheit und nicht an der Unsicherheit orientieren, wobei man auch sagen könnte, das einzige Sichere ist der Tod und der Tod ist eine große Unsicherheit und darum wäre es ja eigentlich gut, viel mehr zu lernen, mit Unsicherheiten umzugehen, weil das eine Art Bestimmung wäre.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wenn ich mit den Wörtern spielen würde, wann passiert das beim Menschwerden? Also anthropologisch würde ich sagen, Menschwerden heißt, Wörter, Sinne, Begriffe zu versteinern. Das ist, denke ich, absolut nötig. Ich würde sagen, wiederhole ich mehrmals in meinem Buch. Auf Französisch gibt es zwei verschiedene Wörter für Sicherheit. Certitude und Sécurité. Sécurité, ich bin in Sicherheit, ich bin außer Gefahr. Das hat mit Leben und Tod zu tun. Sicherheit im intellektuellen Sinne, Certitude, hat mit Intellektualität zu tun, mit Wissen zu tun. Ich weiß, ich bin sicher, ich bin überzeugt. Und der Punkt ist, ich habe versucht in meinem Buch vom Begriff Sicherheit, Unsicherheit oder Wahrheit, Zweifel, also Gewissheit, Ungewissheit, zurück auf die fast evolutionäre Situation Sicherheit, Unsicherheit, safe sein und in Gefahr sein. Und ich denke, wir immer noch heute, und es gibt Notsituationen, wo Recht haben mit Leben und Tod zu tun hat. Vor einem Gericht zum Beispiel, der Anwalt oder der Angeklagte, sie müssen unbedingt zeigen, dass sie Recht haben, damit der Angeklagte nicht zu Tode verurteilt wird. Recht haben, überzeugen, hat mit Leben und Tod zu tun. Und die ganze Rhetorik, die ganze klassische Rhetorik im alten Griechenland hatte als Basis das Gerichtswesen, wie die Richter, die Anwälte rhetorisch ihre Rede führen musste. Also unsere ganze intellektuelle Bildung, Ausbildung hat mit der Notwendigkeit zu tun, zu beweisen, dass man Recht hat. Auch in der Wissenschaft, auch in der Philosophie, auch in der Debatte, auch in der Politik. Es gibt Fälle, viele Fälle, wo, wenn man unsicher ist, dann stirbt man. Und da spielt wieder der Instinkt, die Triebe eine große Rolle. Eine Entscheidung treffen, auch wenn man unsicher ist, ungewiss ist, ist für jedes Lebewesen absolut wichtig. Ich weiß noch nicht, aber ich muss handeln und sofort. Und natürlich gibt es langsam einen Prozess, wo man genauso instinktiv wissen will oder muss, wie man handeln muss. Weil Sprechen ist auch Handeln. Und eigentlich kehrt sich die Situation um. Ich handle instinktiv, intuitiv und dann kann ich behaupten, jetzt weiß ich. Aber eigentlich, wenn man eine sofortige, unmittelbare Meinung hat und ausdrückt, ist es sehr vergleichbar wie im Notfall zu handeln. Aber die Zeitlichkeit des Wissens und die Zeitlichkeit des Handelns sind zwei verschiedene Sachen. Wie vorher gesagt, ein Arzt in der Notaufnahme muss jahrelang studiert haben, aber er muss auf die Sekunde entscheiden. Es geht um den Patienten, um Leben und Tod, sofort. Und sobald man die Sprache als eine Art Handeln betrachtet, dann versteht man, worum es geht mit Wahrheit oder Glauben oder Wissen oder Sicherheit, nicht zweifeln. Ja? Eine Handlung im Zweifeln geht immer schief. Wenn eine Bewegung unsicher ist, dann geht es schief. Mit dem Wissen ist es anders, sollte es anders sein. Mit den Meinungen sollte es anders sein. Das ist ein unglaublicher Luxus, dass man eine Meinung ausdrücken kann oder im Gegenteil nicht sofort ausdrücken kann. Das ist ein großer Luxus. Wir sollten davon profitieren. Wir sprachen von der Wissenschaft als Modell des Forschens, des Experimentierens, der Arbeit, der Kontroverse, der Institutionalisierung. Wir sollten die Forscher von uns selbst sein, mit Prozeduren. Wir sind Prozedurwesen, ja. Nicht Wahrheitswesen oder Reflexionswesen oder Intelligenzwesen. Wir sind Prozedurwesen.
Gespenster-Podcast. Eine Psychothriller-Serie über schwierige Gefühle.